Wir gehen in der Chronologie noch mal einen kurzen Moment zurück. Von dem, was wir gerade gesungen haben, zwischen Himmel und Erde hängst du dort. Ich lese uns aus dem Evangelium von Matthäus und dem Lukas. Danach verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Mit dem Danach ist das Passamahl das erste oder das letzte Abendmahl gemeint, wie wir es kennen. Sie kamen in den Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es irgend möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, könnt ihr denn nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Denn der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Der Kampf und seine Angst wurden so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass der Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er kehrte um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann stand er auf und kam zu seinen Jüngern zurück und sagte, schlaft weiter und ruht euch aus. Die Stunde, in welcher der Menschensohn in die Hände des Sünders, der Sünder ausgeliefert wird, ist nahe. Doch schon einen kurzen Augenblick später sagte er, steht auf, lasst uns gehen, der mich verrät, ist da. Ich glaube, einer der berühmtesten inneren Kämpfe der Weltgeschichte war ein Gebetskampf. Und der hat im Garten Gethsemane stattgefunden. Jesus hat dort nicht einfach nur um sein Leben gerungen und gekämpft. Er hat dort auch nicht einfach nur um seine Bestimmung gerungen und gekämpft, um den Willen vom Vater, den er tun soll. Er hat dort darum gekämpft. Oder der innere Kampf, der dort abgelaufen ist, war ein Kampf um die Zukunft der Menschheit. Die Zukunft von uns Menschen. Mit dem Wort, setzet euch da, bis ich betet habe, hat Jesus 8 von seinen Jüngern am Eingang vom Garten zurückgelassen. Nur seine engsten 3 Freunde, der Petrus, der Johannes und der Jakobus, hat er mit sich genommen, noch tiefer in den Garten ein. Die 3 sind ja gerade vor kurzem noch Zeugen gewesen von einer ganz anderen Begebenheit, wo Jesus eben auch nur sie mitgenommen hat. Auf den Berg, der uns bekannt ist als der Berg der Verklärung. Dort, wo Jesus hell gestrahlt hat, wie sich Kleider gehabt und sein Gesicht, sein Antlitz hat geleuchtet wie die Sonne. Der Elia und der Mose sind dort Jesus erschienen, haben mit ihm geschwätzt. Ganz besondere Begebenheit. Und jetzt, da, mitten im Garten, mitten in der Nacht, sind die 3 Zeugen von einer ganz anderen Begebenheit geworden im Zusammenhang mit Jesus Christus. Grosse Bedrängnis. Traurigkeit, Betrübtheit und Angst. Ich zerbreche fast an dieser Last, die ich zu tragen habe, hat Jesus gesagt. Wacht mit mir, bleibt bei mir, betet mit mir, kämpft, ringet. Dann hat er sich entfernt von seinen Freunden, aber nur ein bisschen. Ein Steinwurf weit weg, heisst es. Weg von seinen Freunden in die Nähe von Gott. Dort hat er sich auf den Boden geknündelt, ist auf sein Angesicht gefallen und hat Gott angefleht. Er war allein gewesen. mit seinem Vater und doch in näher Distanz zu seinen Freunden. Während der Matthäus und der Markus in seinen Evangelien über diesen Augenblick relativ nüchtern berichtet, finden wir vor allem beim Lukas etwas von dieser Intensität, die in dem inneren Kampf in dieser Nacht in Jesus drin abgelaufen ist. Eine Dramatik, die nicht nur mit der Verzweiflung zu tun hat, den Weg müssen zu gehen, um die Menschheit zu retten. Eine Dramatik, wo Jesus nicht nur darum gekämpft hat, im Blick auf sein Leben, das er verlieren wird, auf all die Schmerzen, die ihm werden zugefügt werden, sondern eine Dramatik, dass seine engsten Freunde diesen Moment verpennen. Jesus weckt sie auf, fordert sie auf und bittet sie, mit ihm zusammen zu wachen und zu beten und sagt ihnen noch, hey, die Versuchung ist gross, liebe Freunde. Gell? Und unser Wille mag zwar stark sein, aber unser Fleisch ist schwach. Darum betet doch mit mir in dem Kampf, der da am Ablaufen ist und bevorsteht. Es war der Wolfgang Bühne, der in einem von seinen Büchern über das Gebet dann geschrieben hat, der Gebetskampf ist nicht nur ein Ringen mit Gott, sondern oftmals auch ein Kampf gegen unsere alte Natur und gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Es ist ein Kampf gegen die lähmende Unlust zum Beten, die uns oft überfällt, gegen die Müdigkeit, gegen die scheinbaren Zeitdruck unterliegenden oder den scheinbaren Zeitdruck unterliegenden Arbeiten, gegen plötzliche Fantasien und Traumreisen, die der Teufel wie feurige Pfeile in allen möglichen Varianten oder Variationen in unsere Gedankenwelt schießt, um uns zu stören, vom Beten abzuhalten. Was Jesus genau in dieser Nacht für eine Todesangst und Seelenqual erlitten hat, kann niemand von uns wirklich wissen. Wir können es im Keim vielleicht ein bisschen erahnen. Wissen können wir es nicht. Die bevorstehenden Schmerzen, die absehbare Folterung, die da auf ihn zukommt, bis hin zu der Hinrichtung, wo dort mal gang und gäbe gsi ist, dass Menschen gekreuzigt worden sind. All das vor Augen. Aber was noch viel mehr auch auf ihn zukommt, ist, dass er die Sünde von der ganzen Welt auf seine Schultern geladen bekommen hat. Und aus dem raus, aus all dem zusammen raus, hat denn auch die Gottesferne resultiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dreimal hat Jesus dort im Garten drum gebeten und gesagt, mein Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll's geschehen. Ich glaube, wir können sagen, der Mensch, Jesus, der hat den Weg, den schweren Weg nicht gehen wollen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, was für ein inneres Ringen, was für ein Kampf, was für ein inneres Sträuben da gewesen ist gegen den Weg. Er hat gefleht um eine andere Lösung. Er hat gefleht um eine andere Erlösung aus dieser Misere heraus, wo die ganze gefallene Schöpfung sich drin bewegt. Wenn es möglich ist, Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass doch den bitteren Kelch an mir vorbeiziehen. Dann löst das Problem auf andere Art und Weise. Aber er ist eben nicht nur der Mensch Jesus gewesen, sondern auch der Sohn von Gott. Und darum hat er seinen Auftrag gekannt. Er hat seine Bestimmung gekannt. Er hat gewusst, warum dass er vor gut 33 Jahren all die himmlischen Privilegien zurückgelassen hat. Wie wir es aus dem Lied von Philipper 2 gehört haben, zum Einstieg in den Gottesdienst. Warum dass er die himmlische Welt verlassen hat und in die Beschränktheit von dieser Schöpfung gekommen ist, das hat er vor Augen gehabt. Er hat gewusst, dass nur er die Sühne kann leisten, wo der gerechte, heilige Gott braucht, um der Sünde von uns Menschen und der Sünde von dieser Welt zu begegnen. Und aus dem Grund hat er gesagt, Vater, dein Wille soll geschehen und nicht meine. Ich möchte hier eine Klammer auftun, eine kleine Klammerbemerkung einfügen. Vielleicht hat sich der Paulus auch an dieser Stelle ein Vorbild genommen an Jesus. Denn auch der Paulus hat persönliche Gebetskämpfe gerungen. Auch der Paulus hat gröbere innere geistliche Kämpfe gehabt. Er redet ja mal von dem Pfahl im Fleisch, den er dort zu tragen gehabt. Gewaltige geistliche Kämpfe, die er ausgefochten hat. Er beschreibt, dass der Engel Satans ihn wie mit Füßen schlägt und malträtiert. Auch er hat dreimal zum Herr gefleht, Gott möge ihm doch helfen, möge ihm aus dem raus befreien. Er persönlich hätte sich's anders gewünscht. Aber Gott hat ihm das nicht weggenommen. Er hat es angenommen, was Gott ihm zugemutet hat. Und er ist den Weg gegangen, wo Gott mit ihm im Sinn gehabt. Und jetzt stehen wir Menschen ja dann in der Gefahr, manchmal gerade irgendeine Konsequenz daraus rauszuziehen oder vielleicht sogar ein geistliches Gesetz oder eine mathematische Regel machen. Behüten wir uns doch davor, dass wir jetzt gerade aus dem eine mathematische Regel machen und sagen, ja, man darf einfach dreimal um etwas bitten und nachher ist es vorbei. Nein, ich glaube, es gibt absolut Zeiten zum Beten, zum Ringen und zum Flehen. Und es gibt aber auch Zeiten zum Aushalten, Annehmen und Weiterleben. Ende von dieser Klammerbemerkung. Das blanke Entsetzen ist Jesus nicht nur ins Gesicht geschrieben gewesen, sondern hat er in sich gedreht, wenn er den schweren Kelch vor Augen gehabt hat, der da auf ihn zukam. Das Gericht Gottes, die ganze Sünde und Schuldenlast der Welt, die da auf seine Schultern gelegt worden ist. Er, der einzig Schuldlose. Tatsache, dass all das auf ihn, das reine Opfer Gottes, gelegt wird. Er, der Erschaffer und Erhalter von Himmel und Erde. Er, der Sohn vom allmächtigen Gott, vom himmlischen Vater. Er soll diese Sünde auf sich nehmen und mit sich ans Kreuz tragen. Der Paulus sagt, er ist der einzig Sündlose war, der für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Freiheit erfahren können. Diese Tatsache vor Augen hat Jesus in dieser Art Angst bereitet, die Bedrängnis gebracht, dass er selber sagt, ich zerbreche schier unter dieser Last. Der innere Kampf, der ist so heftig geworden und die Anspannung so gross, dass sein Schweiß wie Bluttropfen auf die Erde getropft sind. Wenn ich es schon am Anfang erwähnt habe, ist der Lukas der, der am intensivsten die Dramatik überbringt, wo Jesus da im Garten Gethsemane der innere, der Gebetskampf gekämpft hat. Mit dieser Beschreibung zeigt er uns etwas auf von dieser Zerrissheit, die wir vorher auch gesungen haben. Von dem, ich weiss, der Weg ist für mich bestimmt, ich sollte ihn gehen, aber ich will nicht und ich sehe all das, was da auf mich zukommt. Ich glaube verständlich, dass man an den Punkt kommt und sagt, ich verbreche schier unter all dem. Der Teufel, wo nach Hebräer 2, Vers 14 Macht hat über den Tod, der tritt am Sohn Gottes, am Fürst vom Leben entgegen. Ein Kampf, wo vordergründig auf dieser Welt im Sichtbaren geführt worden ist. Wo in der unsichtbaren, geistlichen Welt nochmal ganz andere Dimensionen betroffen hat. Wenn Jesus ringt und kämpft. Und aus dem Kampf heraus ist etwas Wahnsinniges passiert. Aus dem Ringen heraus, wo Jesus da mit seinem Vater zusammen im Garten in dieser Nacht gekämpft und gerungen hat, ist etwas manchmal fast Unglaubliches geschehen. Und das Unglaubliche haben die Jünger, wie gesagt, verpennt. Es ist Unglaubliches geschehen und ich wage jetzt, das Unglaubliche in Wort zu fassen. Und ich weiss, ich bewege mich da auf dünnem Eis. Ich glaube nämlich, Jesus hat den inneren Kampf, den Sieg in dem Kampf bereits da im Gebet in Gethsemane errungen. Und nicht am Kreuz. So abscheulich das jetzt tönt, Das Kreuz war nur noch Kühe. Ich glaube, Jesus hat den Sieg im Gebet errungen und nicht am Kreuz. So abscheulich, dass das tönt, das Kreuz war nur noch Kühe. Natürlich hat er nicht nach Gethsemane ein Köfferl packen und sagen, das Ziel ist erreicht, ich gehe jetzt heim. So ist es nicht gemeint. Sein Opfertod am Kreuz und seine Auferstehung am dritten Tag war unausweichlich. Sein Sieg über den Tod, seine Auferstehung zum ewigen Leben, war die einzige Möglichkeit zur Rettung von uns Menschen. Aber Jesus hat in sich drin den Sieg bereits da errungen. Und was nachher aus dem raus mit ihm und durch ihn und an ihm geschehen ist, hat er willentlich erträgt. Drum rede ich an dieser Stelle von Kühe. Kühe heisst so viel wie Wahl. Wir kennen es vielleicht aus Sportveranstaltungen, wo Sportler nach dem Pflichtprogramm noch zur Kühe ansetzen. Und mit dem Kühe, da kommt eben ein Alleinstelligkeitsmerkmal von dem Sportler dann zum Tragen. Das, was die anderen nicht können oder nicht so gut können, um einen Vorteil zu haben zum Sieg. In dem Sinn, Kühe. Ich glaube, wir täten auch gut daran, unseren Sieg im Gebet zu erringen und aus dem heraus dann zu leben, als dass wir kurz beten und im Leben dann kämpfen. Ich glaube, wir täten auch gut daran, unseren Sieg im Gebet zu erringen und aus dem heraus dann zu leben, als dass wir einfach einmal kurz beten und im Leben drin dann kämpfen. Am Anfang, wo dem inneren Kampf, wo Jesus da gekämpft hat in Gethsemane, ist von dem Sieg noch nicht viel spürbar gewesen. Von Kühe ist da überhaupt noch nichts irgendwo gewesen, sondern eben eher ein inneres Sträuben gegen das, was da auf ihn zukommt. Ein innerer Kampf eben in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und doch ist Jesus bewusst gewesen, dass nur er die Misere kann lösen. Als er seinen inneren Gebetskampf ausgerungen hat, als er den Sieg in sich drin errungen hat, ist Jesus willentlich und ohne Groll seinen Weg gegangen. Ich weiss nicht, ob es dir auch schon mal aufgefallen ist, in keiner Sekunde von der folgenden Berichterstattung bis zum Kreuz, bis zum Es ist vollbracht, kommt mir irgendwie der Eindruck über, dass Jesus da das Gefühl hat, ja, ich habe jetzt halt verloren gegen Gott, darum muss ich halt. Nein, Jesus ist mit so einem inneren Frieden, mit so einer Zuversicht, mit so einer Ruhe den Weg gegangen in das Schreckliche ein, wo ihm da zugefügt worden ist, wo da auf ihn zugekommen ist. Nicht eine scheinheilige Opferrolle. Oder ja, ich bin jetzt halt das Opferlamm oder der Sündenbock und so. Nein, eine tiefe Überzeugung von dem Weg, wo er da gegangen ist. Vielleicht könnte man sagen, so anders als wir Menschen oft reagieren. Viele von uns haben schon innere Kämpfe mit Gott gerungen. Viele von uns haben schon gebetet, betet und gefleht in der einen oder anderen Sache, in Themen, die uns bewegt haben, in Schmerzen, die wir erteilt haben, was auch immer, Schwierigkeiten, die wir auszuhalten haben. Ja, und dann trifft vielleicht nicht das ein, was wir erbeten haben. Dann geht Gott mit uns einen anderen Weg, als wir erhofft hätten. Und dann stehen wir dann wie begossene Pudel rum? Oder völlig frustriert, weil Gott ja gleich nicht macht, wenn er sagt. Er hat doch gesagt, dass er wir können bitten, was wir wollen, und nachher macht das gleich nicht. Ein Vertrauensbruch zwischen dem lebendigen Gott und mir als bettende Person. So ganz anders reagiert Jesus, als er den inneren Kampf durchgerungen hat bis zum Sieg. Und ich will darum festhalten an dieser Stelle, im Gebetskampf, in dem inneren Ringen, ist oft der Weg das Ziel. Wir tun gut daran, wenn wir uns nicht einfach nur auf das fokussieren, wo wir erbeten und Sieg und Niederlage dann an dem festmachen, ob Gott mich erhört oder nicht erhört, in dem Sinn, wenn ich es will. sondern dass wir in dem Ringen drin schon das Erleben wertschätzen, mit dem lebendigen Gott dürfen zu ringen. Dass wir in dem Ringen drin geniessen, dass wir in diesem Moment Gott so nahe sind, wie sonst selten im Leben. Dass wir bereit sind, das an uns geschehen lassen, wo Gott mit uns vorhat. Und dass wir erkennen, dass wir genau auf dem Weg den inneren Frieden dürfen finden, wie Jesus ihn gefunden hat. Das ist der wahre Gewinn von dem inneren Kampf, von dem Gebetskampf mit Gott. Und so ist Jesus damit umgegangen. Erstaunlicherweise und für uns Menschen eben fast nicht nachvollziehbar, mit was für einer Ruhe und was für einem Frieden er nachher konnte parat sein, wenn der Judas mit dem ganzen Trupp da auftaucht, ihn gefangen nimmt und alles, was dann abläuft und auf ihn einprasselt. Die Ungerechtigkeit, die kommt, der scheinbare Prozess, der abgehalten worden ist, all die ungerechtfertigten Anschuldigungen, die in den Raum gestellt worden sind, Jesus hat sich nicht dagegen gewehrt. Jesus hat auch nicht seine göttliche Machtkarte gezogen. Jesus hat auch nicht als Mensch versucht, zu seinem eigenen Recht zu kommen. Es war ein göttlicher Befreiungsschlag, wo Gott, der Vater, sein Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist in diesen Stunden vollbracht haben. Und das, diese Beobachtungen und all diese Überlegungen bringen mich an den Punkt oder zum Ergebnis, dass Jesus seinen inneren Kampf, eben den Gebetskampf, bereits in Gethsemane gewonnen hat. Aber eben nicht gewonnen im Sinn vom Denken von uns Menschen, im Denken von Sieger und Verlierer, gell? Im Denken von Gewinn und Verlust, sondern der Gebetskampf, den er mit Gott errungen hat, ist ein menschlich gesehen unergründlicher Gebetstriumph gsi. Friede mit Gott, Ruhe in all dem, wo kommt, eine tiefe Klarheit über dem Willen Gottes in seinem Leben drin, erfüllt von dieser Liebe, wo Jesus schon sein ganzes Leben gezeigt hat, bis hier am Kreuz, wo er seinen Peiniger sogar hat können Vergebung zusprechen. Sogar seinen Finden mit Liebe begegnen. So ist Jesus als Sieger aus dem inneren Kampf rausgegangen, aus Gethsemane rausgegangen. Und vielleicht ist es uns an dieser Stelle aufgefallen, es gibt eine alttestamentliche Geschichte, wo sehr viel Verbindung und Ähnlichkeit hat mit dem inneren Kampf, mit dem Ringen mit Gott. Wir finden es im 1. Mose 32. Es ist der Jakob gsi, wo mit Gott gerungen hat am Jabok. Der Kampf beinhaltet einiges an Parallelen, wo ich hochgradig spannend finde. Der Jakob ist auf dem Heimweg gsi, zurück in sein Vaterland, zu seiner Verwandtschaft. Genauso, wie auch Jesus auf dem Heimweg war, zurück zum Vater. Der Jakob hat Angst gehabt, dass dort, wo er seinem Bruder wird begegnen, dass dort eine grosse Tragik wird passieren. Er hat um sein Leben gefürchtet. Genau wie Jesus. Der Jakob hat die Lage selbst verschuldet gehabt. Wir haben es gerade kürzlich in einer Predigt vom Wilf gehört. Sein Leben ist unterwegs, wenn er den Esau betrogen hat. Da unterscheidet sich das Leben von Jesus. Er hat seine Situation nicht selbst verschuldet gehabt, aber selber gewählt. Der Jakob hat Angst gehabt zum Sterben, weil er glaubt hat, wenn er heimkommt, wird der Esau ihm den Garaus machen. Auch Jesus hat grosse Angst gehabt, grosse Angst vor der Heimkehr und all dem, was da wird, auf ihn zukommen. Der Jakob hat die ganze Nacht mit Gott gerungen und gekämpft. Auch Jesus hat in der Nacht mit Gott, dem Vater, gerungen und gekämpft. Der Jakob ist durch sein Ringen mit Gott in einem besonderen Mass gesegnet worden und ist seinen Weg am Esau entgegen mit Ruhe und Frieden gegangen. Auch Jesus hat im Kampf mit Gott Ruhe und Frieden gefunden. Gott hat in dem berühmten Kampf am Jabok, am Jakob aufs Hüftgelenk geschlagen, sodass er für den Rest von seinem Leben gezeichnet war von dem Kampf mit Gott. Auch Jesus ist gezeichnet worden. Mit seinen Wundmalen, Händen und Füßen, wo ein Zeichen sind, sogar für die Ewigkeit. Wir können also festhalten, für innere und äußere Kämpfe gilt, im Ringen und Feiten mit Gott findet mir Frieden, Ruhe, Zuversicht und Hoffnung über dem, was Gott uns im Leben zumutet. Im Ringen und Feiten mit Gott werden die grössten Siege errungen. Ringen und Feiten mit Gott hinterlässt Spuren in unserem Leben, gezeichnet im Leben, gesegnet für die Ewigkeit. Ringen und Feiten mit Gott verlangt ein grosses Opfer von uns. Bereitschaft, sich Gott und seinem Willen ganz und gar auszuliefern. Und das ist das, was ich wünsche, uns allen. Ich wünsche es nicht, ein umkämpftes Leben, aber ich wünsche uns ein Leben, das vom Ringen und Feiten mit Gott prägt und zeichnet ist. Ich wünsche uns keine Not, keine Schmerzen, keine Qualen, aber ich wünsche uns Sieg, wo nur in inneren Gebetskämpfen errungen werden können. Möge der grösste und weitreichendste innere Gebetskampf der Weltgeschichte in uns drin immer wieder eine tiefe Ehrfurcht auslösen. Und möge uns das Vorbild von Jesus eben ein Vorbild sein, auch für alle unsere inneren und äußeren Kämpfe und Krämpfe, wo wir auszufechten haben. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke dir, dürfen wir da beim Kreuz sein, aufs Kreuz schauen, dürfen wir sehen, vor Augen führen, in Erinnerung rufen, was Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat. Ein gewaltiger Weg, den er gegangen ist. Darauf Herren. Ein riesen Kampf, den er gekämpft hat. Nicht nur in den letzten Stunden, wo die Nägel schon in seinem Körper gesteckt sind, sondern schon vorab. Danke, Jesus, hast du den Sieg errungen. In dir, in dieser Gewissheit, schon in Gethsemane. Und nachher in jedem weiteren Schritt, wo du gegangen bist, bis ans Kreuz. Danke, dass du auch uns beistehst, in unseren inneren und äußeren Kämpfen, wo wir zu ringen und zu kämpfen haben. Dass du darum weißt, dass du mitleidest, dass du mitkämpfst und dass du uns zu Menschen werden lässt, wo gezeichnet von diesen Kämpfen sind, gesegnet fürs Leben. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus. Amen.